Wir kommen heute früh zum Thema der Seemann. Eben diejenigen, die die Saat ausstreuen. Und dazu eine kleine Episode, eine Geschichte, wo ich auch selber so viel lernen musste in meinen frühen Jahren des Missionsdienstes. Ich weiß nicht, wie es euch allen so geht. Wie sage ich die Botschaft weiter? Wie erreiche ich meine Mitmenschen mit dem Evangelium? Und da möchten wir gern in die Schule gehen, bei denjenigen, die das so gut können, oder? Gib mir doch einen Ratschlag. Sage mir, wie macht man es am besten? Wo sind die Lehrer, die das vermitteln können? Das ist Gottes Wort. Gottes Wort zeigt uns ganz klar, wie wir es tun dürfen und können und sollen. Also, ich kam als Mann, als junger Mann in die Missionsarbeit in Österreich von der Bibelschule Bad Liebenzell direkt eben in den Missionsdienst. Ich hatte ja vorher schon Bibelstunden gehalten im Vorarlberg, aber es ist dann etwas ganz anderes, wenn man dann eines Tages am Ort wohnt und nicht mehr hin und her fährt, sondern jetzt bin ich da, jetzt beginnt wirklich die Missionsarbeit. Nun, was macht man, wenn man praktisch noch fast niemanden kennt? Und man hat jetzt gelernt in der Bibelschule, gell? Viele Beispiele gehört. Und jetzt, wenn ich komme, dann werden sich die Leute bekehren. Hat jemand von euch auch schon so gedacht? Also, es war ein warmer Junitag. Im Mai bin ich fix übersiedelt in den Vorarlberg. Und jetzt, ab heute, beginnt die Missionsarbeit. Wie beginnt man? Für mich galt eines, von Haus zu Haus gehen und Traktate verteilen. So beginnt man, oder? Oder hätte ich damals schon so Bücher gehabt, hätte ich vielleicht diese Bücher verteilt. Wie gesagt, es war ein warmer, schöner Junitag. Und was machten die Bauern im Vorarlberg an einem schönen, warmen Junitag? Wisst ihr, was die machen? Heu. Heu. Nun, ich war auch gewohnt von zu Hause aus, wenn man Traktate verteilt, muss man auch entsprechend gekleidet sein, nicht wahr? Früher weißes Hemd, Krawatte und... So, jetzt geht's los. Ich hatte einen Pack Traktate bei mir, also die Flyer da, diese sogenannten guten Schriften, und kam in ein Bauerndorf und fing an. Ersten Haus, niemand war da. Zweites Haus, niemand war da. Drittes Haus, die Tür öffnet sich und eine Bäuerin steht da und fragt, was wollen Sie? Entschuldigung, ich will Sie nicht erschrecken, aber ich habe da etwas ganz Gutes zum Lesen. Ach so? Interessiert mich nicht. Oh, schade, sagte ich. Dann sagte sie, ich hätte auch etwas für Sie. Ja, Entschuldigung, was möchten Sie denn? Sagt sie, ich habe da unten eine Wiese, eine Almwiese. Es war eine höhere Region. Und ich habe niemand, der mir diese Wiese mäht. Drinnen in der Stube liegt mein Mann, herzkrank. Sollte dringend die Wiese mähen. Alle Bauern sind am Mähen heute. Das habe ich Ihnen zu sagen. Und schon hatte sie die Türklinke in der Hand und wollte gerade die Türe zuschließen. Und ich konnte noch ganz kurz sagen, in wenigen Minuten oder einer Stunde werde ich wieder hier sein. Sie hat das wohl nicht gehört. Ich ging dorthin, wo ich wohnte, habe mein weißes Hemd ausgezogen, Krawatte weg und habe Arbeitskleider angezogen. Dann bin ich wieder auf den Berg hochgefahren, diesmal ohne Traktate. Ich klopfte wieder an jenem Bauernhof, an der Türe. Und die Frau kommt wieder heraus und kennt mich nicht. Was wollen Sie? Ich war ja vorhin eben bei Ihnen. Und Sie sagten mir von der Almwiese, die gemäht werden muss. Darf ich diese Wiese mähen? Was, Sie sind der Mann von vorhin? Jawohl, sage ich. Ja, kennen Sie sich denn überhaupt aus, wie man eine Wiese mäht? Sie Schweizer. Habe ich gesagt, ja, Wiese habe ich noch nie gemäht in meinem Leben. Aber ich bin Gärtner von Beruf und habe mit Bodenfräsen, kenne ich mich aus. Und inzwischen wird der Mann das Gespräch gehört haben in der Stube. Der herzkranke Bauer steht auf und will den sonderbaren Schweizer anschauen. Ist es Ihnen wirklich ernst? Wollen Sie die Wiese mähen? Ja, sage ich, das ist mir wirklich ernst. Und stellt euch vor, dieser kranke Mann war so sehr bewegt innerlich, dass da ein Ausländer kommt und seine Wiese mähen will. Und als ich den Mäher gesehen habe, wurde mir halb schwindelig. So ein Drum, so ein Ding. Herr, gib mir Kraft, dass ich das durchhalte. Gut, wir kamen mit diesem Motormäher auf diese Almwiese. Und stellt euch vor, der Herr hatte Gnade geschenkt, dass ich in einigen Stunden alles Gras mähen konnte. Das war wirklich ein Wunder vom Herrn. Ich sage euch, so geschwitzt wie damals hatte ich vorher schon lange nicht mehr. Und dann kam diese eine Sache, die hat mir eine neue Wendung, eine Wende in meinem Denken über Missionsarbeit gegeben. Die Frau sagte, Sie wollten doch heute Vormittag mir etwas zum Lesen geben. Ja, sagte ich. Sagt sie, könnten Sie mir kurz erklären und sagen, um was es sich da handelt? Sagte ich, oh ja, gern. Wir saßen bereits unter einem Baum am Schatten. Und ich erzählte, was in dieser Schrift steht. Und weiterhin habe ich erzählt, aus meinem Leben, wie ich Christ geworden bin. Ich kann euch nicht mehr sagen, wie lang wir dort gesessen haben unter dem Baum. Aber eines war so gewaltig. Beide, die Bäuerin und der Bauer, haben sich bekehrt. Es war eine sehr, sehr bewegende Evangelisation. Mission einmal ganz anders. Mission praktisch. Und warum habe ich dort so viel gelernt? Für mein späteres Dienen in diesem Land Österreich. Es ist wichtig, dass wir auch auf die Anliegen der Leute eingehen. Was bewegt sie? Was brauchen sie? Was beschäftigt sie? Versteht ihr? Und so hat eben mein Missionsdienst damals im Vorarlberg begonnen. Nun zum Wort Gottes. Wir lesen miteinander aus Matthäus Kapitel 13, oder wollen wir vielleicht eine andere Stelle, eine Vergleichsstelle nehmen aus Lukas Kapitel 8, Lukas 8 oder Matthäus 13. Es geht hier um das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und ich möchte dort im Kapitel 8, Lukas Kapitel 8, Vers 11 lesen. Dieses kleine, wunderbare Wort, oder wäre, jawohl, Vers 11b. Da heißt es schlicht und einfach, der Same ist das Wort Gottes. Das. Der Seemann sagt schon das Wort, der Seemann streut die Saat aus. Das ist unser Auftrag, unsere Aufgabe. Jeder von uns ist beauftragt, als Christ Seemann oder Seefrau zu sein. Dass wir diese wunderbare Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus, dass wir die weitergeben, weitersagen, weiterleben in unserem ganzen Sein, dass wir dieses eine tun dürfen mit ganzer Hingabe, das Wort Gottes weitergeben. J.J. Töfs, ein bekannter Prediger in Kanada, kam nach Europa, hatte viele Vorträge gehalten. Er war ein begnadeter Lehrer, Bibellehrer, der auch im großen Segen für den Herrn gewirkt hat in vielen Ländern dieser Erde. Er ist inzwischen heimgegangen in die Herrlichkeit. Aber bei ihm habe ich sehr, sehr viel lernen dürfen. Und da hat er bei uns in Bischofshofen einen Vortrag gehalten über die Seemannsarbeit. Und da hat er auch über den Acker geredet. Und da nahm er Beispiele aus der Natur und hat gesagt, nicht jeder Boden ist gleich. Ja, das wissen wir ja. Es gibt die ganz harten Böden, es gibt die sehr fruchtbaren Böden, es gibt die steinigen Böden, es gibt verschiedene Ackererden, die bearbeitet werden müssen. Und so ist er dann auf das Geistliche zu reden gekommen und hat gesagt, wie kann ein Herzensackerboden für das Evangelium weich werden, aufnahmefähig werden für das Wort Gottes. Da hat er auch wieder einige Beispiele gebracht, die sehr wichtig sind. Und unter anderem hat er auch wieder das Beispiel gebracht, wie wird ein harter Ackerboden draußen in der Natur, wie wird er weich? dass man ihn gut bearbeiten kann, wir alle wissen und könnten sagen, durch den Regen. Es braucht Regen, damit der Boden bearbeitungsfähig wird. Wie wird aber ein Herzensboden weich oder vorbereitet, damit das Evangelium da hinein gestreut werden kann und aufgehen kann? Und da hat er etwas gesagt, das hat mich unwahrscheinlich bewegt. Hat er gesagt, die Tränen, weinen, das Leiden der Christen, wenn wir die Botschaft weitergeben wollen und die Menschen wollen die Botschaft nicht annehmen, wollen die Botschaft nicht hören, sind ablehnend, sind böse, reagieren hart, gottlos, frech, auf jede Weise brutal hart. Hast du auch schon geweint auf den Knien, hat er uns gefragt, und hast zum Herrn gefleht und gebetet. O Herr, mache den Herzensboden der Menschen weich, aufnahmefähig, dass sie bereit sind, dein Wort zu hören. Ich möchte hier etwas auch noch lesen, was mir so wichtig geworden ist, überhaupt in meinem ganzen missionarischen Dienst. Einmal ist es 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20. Ihr wisst ja wohl schon genau, was dort steht, aber ich lese es euch trotzdem gern vor. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Eine ganz kurze Aufforderung, was unser Dienst ist. Lasst euch versöhnen mit Gott. Als Botschafter an Christi statt. Christus ist im Himmel. Wir sind hier als seine Botschafter. Wir vertreten das himmlische Reich an seiner Stadt und wir werden ermahnt, dass wir diese frohe Botschaft weitersagen. Wir dürfen sie nicht für uns allein behalten. Wie einmal im Vorarlberg, als ich die erste Familie, Vater, Mutter und die 5 Kinder bekehrt haben. Der Jüngste, der 4-jährige Christoph, war auch auf den Knien und wollte ein Kind Gottes werden. So hat er gebetet. Und diese Familie hat mir etwas ganz, ganz Herzeinschneidendes gesagt. Sie haben gesagt, Walter, ihr seid da in der Schweiz da drüben. Warum seid ihr nicht früher gekommen, uns den Weg zum Herrn Jesus zu zeigen? Wir hier leben in der Finsternis der katholischen Religion und ihr kennt ein so wunderbares Evangelium. Warum seid ihr nicht früher gekommen? Ja, das ist schon eine Frage. Warum habt ihr uns dieses Evangelium nicht schon viel früher gesagt? Das heilbringende, wunderbare Evangelium. Ich möchte eine andere Stelle mit euch noch lesen. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 2. Ihr kennt diese Stelle auch gut. Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Fällt euch hier etwas auf? Unser Leben wie ein Brief, der gelesen wird. der angeschaut wird, der beobachtet wird, wie wir leben. Unser Leben ein Zeugnis, ein Beispiel, was der Herr in unserem Leben wirkt. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Und dieser Brief, dieses Wort, gelesen von jedermann, dass sie sehen unser Leben. Da kam eine ältere Dame, es war in Bischofshofen, kam und läutete an unserem Haus an. Ich kam gerade zum Eingangstor, sie zu begrüßen, und war ganz eine interessante Begegnung mit dieser älteren Dame. Sagt sie, euer Leben, wie ihr lebt, habe ich noch nie erlebt, noch nie gesehen, so etwas. Und jetzt stellt sie mir eine Frage. Herr Mauerhofer, wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrer Frau gestritten? Also, habt ihr schon jemals so etwas erlebt, dass jemand an eure Haustüre kommt und so eine brutale Frage stellt? Habe ich gesagt, ich bin nicht gewohnt zu streiten. Ja, das habe ich ja gedacht, hat sie gemeint. So und so lang beobachten wir sie, nicht nur ich, Bischofshofen. Wir beobachten euch. Entweder seid ihr verrückt, ihr Schweizer, oder wir Bischofshofner. Unerhört also, habe ich gedacht, so etwas ist einfach wirklich interessant. Wir beobachten euch. Ihr seid anders als wir. Diese Frau kam dann später in die Bibelrunden. Und dann habe ich am selben Tag zu meiner Frau gesagt, du Esther, ich glaube, wir müssen dickere Vorhänge an unseren Fenstern haben. Du schaust die Leute mit einem Fernglas. Haben die das Recht, uns zu beobachten? Oh ja. Die haben das Recht. Was sehen Sie? Was hören Sie? Wie erleben Sie uns? Das sind alles ganz wichtige, wichtige Dinge. Die wollen wissen, wie wir unsere Kinder erziehen. Die wollen wissen, wie wir unseren Garten bestellen. Die wollen wissen, ob der Missionar erst um 10 Uhr am Vormittag aufsteht oder auch um 5 Uhr wie Sie. Versteht ihr? Die wollen manchmal sogar in unsere Pfanne hineinschauen, oder? Ja, wir werden beobachtet. Sie wissen, dass wir am Sonntag in die Versammlung gehen. Sie wissen, dass wir heilige Lieder singen. Wie erleben Sie uns im Alltag? Merkt ihr, hier ist etwas ganz Wichtiges. Das Seemannsarbeit im Leben, unser Leben. Unser Benehmen, unser Handeln, das ist das Zeugnis, das ist Saat. Wir können noch so fromm predigen, wie wir wollen. Wenn es nicht mit dem Leben übereinstimmt, dann stimmt etwas nicht. Seemannsarbeit. Nun komme ich hier zu einigen wichtigen Punkten. Wie lang darf es dauern bis zur Pause? Weißt du, ich habe vergessen zu fragen, weil ich will euch eine gute, schöne Pause gönnen dann später.
10:15, 10:15, 11:20.
Das heißt, in 20 Minuten halten wir durch, gell? Gut. Ein Seemann, ein Mensch, der die Saat ausstreut, muss ein Mensch mit einer Motivation und Begeisterung sein. Begeistert für die Sache des Herrn. Sind wir begeisterte Menschen für das Werk des Herrn? Das ist das. Wisst ihr, wenn ich an meinen Vater und meine Mutter denke, wie die begeistert waren vom Wort Gottes, wie die das uns 7 Kinder mitgegeben haben, ihr Vorbild, ihre Liebe zum Herrn Jesus, ihr Eifer, ihr Einsatz, ihr ganzes Leben, das hat uns Kinder wirklich mit hineingerissen, mit hineingenommen. Ein Mensch, der das Wort Gottes weitergeben will, soll ein Mensch sein, der total überzeugt ist, ergriffen ist von dem, was er mit dem Herrn erlebt hat. Und wisst ihr, was diese Menschen sind? Sie sind nicht allein selber begeistert, sondern sie begeistern auch andere. Wenn ich an unsere 5 Kinder denke, bei unseren Gartenvorträgen war ja das auch eine ganz besondere Sache. Wir konnten unsere 5 Kinder alle ihren Gaben gemäß in unserer missionarischen Arbeit motivieren und einsetzen. Egal auf welchem Sektor, jedes Kind konnte mithelfen. Und das löste in unserer Familie eine ungeheure Begeisterung aus. Eine große Freude am Dienst für den Herrn. Wisst ihr, das ist auch ein Geheimnis, sage ich immer wieder, was die Missionsarbeit im eigenen Haus anbelangt. Ein Vater, der am Sonntagmorgen herumgehend und es ist ihm fast zuwider, in die Versammlung zu fahren. Wie will er seine Söhne und Töchter begeistern, fröhlich in die Versammlung zu fahren? Versteht ihr? Das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel. Ihr seid alle so motiviert und so begeistert. Und gell, was seid ihr? Ja, sowieso, klar. Sonst, das habe ich doch gewusst. Darum habe ich mich auch gefreut, mit euch beisammen zu sein. Die Kinder, die Geschwister in der Gemeinde zu begeistern für das herrlichste Werk. Um das geht es doch. Und wenn ich nicht begeistert bin für dieses Werk, kann ich andere auch nicht begeistern. Ich bringe das mit einem Beispiel. Wir hatten einen Lehrer, also ich bin etwa in die 5. Klasse gegangen, Schulklasse. Das war ein Naturfreund, so etwas gibt es vielleicht nur 1 oder 2 Mal. Der kannte jeden Vogel an seiner Stimme. Und jetzt hat er uns 31 Schüler in den Wald mitgenommen. Und im Wald, im Frühling, am Morgen früh, hörst du so viele Vögel. Gell, ihr geht auch gern früh in den Wald, oder? Sowieso, ihr seid Frühaufsteher. Ich rede doch damit. Frühaufsteher, klar. Gut. Jetzt fragte uns der Lehrer, welcher Vogel war jetzt das? Welcher Vogel dort drüben? Welcher? Und wir hörten wie. Und er hat alle Vögel mit Namen gefragt. Schau da mal dort drüben. das Vogelnest. Die Jungen schauen gerade heraus. Mei, der hat unsere Augen geöffnet für die Natur. Und ich, schon so begeistert, konnte vor Begeisterung manchmal schon kaum mehr schlafen. Vor lauter musste ich Vogelstimmen aus lernen und wie die Vögel alle heißen. Und es war gerade eben, dass in unserem Haus im Dachgeschoss oben im Estrich, also im Dachboden, ein Schwalbenpärchen ein Nest gebaut hat. Was hieß das für mich? So total begeistert von meinem Lehrer. Jetzt geht's zum Beobachten. Ich hatte mir ein extra Heft vorbereitet, lag jeden Tag 1 bis 2 Stunden am Dachboden und habe aufgeschrieben, wie oft die Schwalben kommen und ihre Jungen füttern. Gewaltige Aufzählungen. Dann, wie das alles vor sich ging mit den Schwalben. Ich kann euch jetzt einen Schwalbenvortrag halten, wenn es euch interessiert. Bis die jungen Vögel ausflogen, wie die Schwalbeneltern diese jungen Vögelchen lernten, das Fliegen und alles. Ich war so begeistert und ich erzählte das alles jeden Tag meinem Lehrer. Und der Lehrer war so begeistert, dass ich noch begeisterter war. Wisst ihr, dort ist mir etwas wichtig geworden, vielmehr noch im Nachhinein. Nur ein wirklich begeisterter Mensch für etwas kann andere begeistern. Wann hast du das letzte Mal jemanden so richtig motiviert und begeistert? Für eine viel wichtigere Sache als Schwalbenfütterung. Für die Sache des Herrn. Um das geht es. Begeisterte Menschen haben ein Ziel vor Augen. Sie wollen etwas leisten, das sich in ihrem Leben lohnt. Es sind Menschen, die gern immer wieder etwas Neues wagen. Sie wollen nicht bei altbewährten Methoden bleiben. Und wenn keine Begeisterung vorhanden ist, wird jede Aufgabe schwer. Jede Arbeit mühsam und man bewegt sich nicht vorwärts. Ach, ich muss wieder. Ach, ich sollte. Ach, wenn mir nur jemand helfe. Ach, bin ich doch ein Armer. Ist das Begeisterung? Nein, ihr Lieben, das ist ganz was anderes. Ich darf. Ich will, o Herr, gib mir die Kraft, versteht ihr? So sollte es bei uns Christen heißen. Und die Mitmenschen werden das sehen. Ich komme dann noch zu einigen Methoden in der Gartenarbeit mit euch zu sprechen. Und ihr wisst ja, dass ich von wirklich Leib und Seele gern Gärtner bin, aber noch lieber im Reich Gottes arbeite. Also die persönliche Begeisterung auf andere Menschen zu übertragen, dann kann Großes erreicht werden. Und das war im Anfang der Missionsarbeit hier in Pongau, war für uns etwas ganz Großes. Wir waren eine kleine Schar. Wisst ihr, mit wie vielen Leuten wir hier in Pongau mit der Missionsarbeit begonnen haben? 1973, Anfang Juni, mit 4 Frauen, mit 4 gläubigen Schwestern hat hier die Missionsarbeit begonnen. Was haben wir getan? Wir haben uns oft getroffen zum Gebet. Wir haben einander motiviert und gestärkt und Mut gemacht. Wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen beten für dieses Land. Wir wollen ringen und flehen, dass Menschen die frohmachende Botschaft hören. Und wir fingen an, als kleine Schar mit Gottes Hilfe etwas zu bewegen. Geschwister, und es hat sich gelohnt. Oh, wie haben wir einander motiviert, wie haben wir einander Mut gemacht, wie haben wir einander immer wieder unter die Arme gegriffen, in dem Sinn geistlich gesehen. Sei dran, bleibe dran, sage das Evangelium, lebe das Evangelium. Sei ein Mensch, der wirklich begeisterungsfähig ist. Und da hatte ich einen ganz lieben Freund in Freilassing. Er war Missionar in Österreich. Und hier drüben in der Ramsau hat er eine Zeltmission gehabt für Kinder. Mit einem kleinen Rundzelt für Kinder. Und da kam die Polizei und hat gesagt, so etwas darf hier nicht geschehen. Sekten brauchen wir keine in Österreich. Und er musste innerhalb 24 Stunden Österreich verlassen. Landesverweisung wegen Sektenlehre. Er wohnte dann in Freilassing. Es waren Noll die Pfeiffer, vielleicht für einige ein Begriff, die Brüder Pfeiffer, die in Österreich früher missioniert haben. Und ich habe viel Rat bei ihm geholt. Selten so etwas erlebt wie bei diesem lieben Noldi Pfeiffer, der mich motiviert hat und mir Mut gemacht hat für den Dienst in schwersten Zeiten, als viele Verfolgungen waren hier in Pongau, als die Missionsarbeit sich ausgedehnt hatte. Und wenn ich ganz tief unten war und fast die Kraft verloren hätte, weil so viel, viel Verachtung da war, war er der, der gesagt hat, Walter, gib nicht auf. Gib nicht auf. Du wirst wunderbare Dinge erleben mit dem Herrn. Und dann fragte ich ihn einmal, du Noldi, du hast hier in Österreich im großen Segen gewirkt, besonders unter den Kindern. Jetzt bitte, sage mir, welches ist die beste Methode, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen? Er war 20 Jahre älter als ich und jetzt wollte ich hören, welches ist die beste Methode. So, jetzt gebe ich euch die Antwort nicht. Jetzt frage ich euch, welches ist die beste Methode?
Die Freude weitergeben an die Kinder.
Das hat er nicht gesagt. Wer, bitte, welches ist die beste Methode? Die Bibel. Ah, du sagst schon was Interessanteres als er. Aber komm bitte, welches ist die beste Methode, Menschen zu erreichen?
Vorleben.
Vorleben, das hat er auch nicht gesagt.
Liebhaben.
Wie?
Liebhaben.
Liebhaben. An das hat er vielleicht gar nicht gedacht.
Beten.
Beten, ach. Dass er das nicht gesagt hat, tut mir heute leid. Wie? Hat er auch nicht gesagt.
Immer Wiesen mehr.
Ich staune, was ihr für gute Antworten. Das hat er alles nicht gesagt. Was hat der wohl gesagt? Welches ist die beste Methode, Menschen zum Herrn zu führen?
Es gibt nicht
Wer? Du bist schon ganz nah. Du bist schon ganz nah. Also, jetzt frage ich nochmal, welches ist die beste Methode?
Keine.
Jetzt hast du es. Er hat gesagt, Walter, ich weiß es nicht. Hat er recht? Ich schließe vor der Pause mit einer kleinen Episode, mit einem Erlebnis, wie man es machen kann oder nicht machen kann. Auch so eine Art Methode. Ich hielt Gartenvorträge in der Steiermark. Und da kam ein lieber Bruder aus Saalfelden. Er hat gesagt, Walter, ich begleite dich eine ganze Woche lang. Oh, das war eine Freude für mich. Ein Familienvater ist mit mir gefahren, hat mir geholfen. Es war viel Arbeit. Und wir wohnten bei einer Familie, die sehr gesund gelebt hat. Die haben nur Körnelfutter gegessen. So hat mein Mitarbeiter gesagt. Und eines Tages am Morgen um 4 Uhr war ein Huhn in unserem Zimmer, das hat gegackert und getan. Nein, das war er, der Mitarbeiter. Und ich bin wach geworden und sage, hey, was ist los? Sagt er, hörst, die Mühle läuft schon wieder unten. Heute gibt es wieder Körnelfutter. Nachher hat er gesagt, Walter, das halte ich nicht mehr aus. Ich falle total von den Socken, wenn das so weitergeht. Ich brauche einmal ein Schnitzel. Gut, habe ich gesagt, wir beide fahren heute nach dem Abendvortrag in ein Gasthaus. Da kannst du dann dein Schnitzel und Pommes frites und alles, wie du willst. Und wir sind nach dem Vortrag gefahren. Ich habe mich total verfahren. Aber um 12 Uhr kamen wir zum Gasthaus. Und der Wirt hat gerade zugeschlossen. Sagt der liebe Mitarbeiter, hier wird nicht geschlossen. Hier brauche ich ein Schnitzel. Gut. Der Wirt war so kulant und lieb, hat geöffnet und wir saßen beide allein im Gastzimmer an einem Tisch und der Wirt hat buchstäblich 2 Schnitzel gebacken. Und er war beschäftigt in der Küche und derweil das da bratete da in der Küche, setzte er sich zu uns. Dann sagt er, warum so spät unterwegs? Sagt er eine, ja wissen's, wir führen Seelen zum Herrn. So habe ich auch noch nie etwas gesagt. So direkt, gell, wir führen Seelen zum Herrn. Und gut, wir waren jetzt gespannt, was uns der Wirt darauf sagt. Er war ganz still da. Plötzlich fragt er, Entschuldigung, von welcher Bestattungsfirma kommt's? Das war natürlich total daneben. Wir führen Seelen zum Herrn. Aber ich sage euch, Mein Mitarbeiter hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt und dermaßen evangelisiert. Ich weiß nicht, wann wir fertig geworden sind, am Morgen in der Früh. Bis der Mann begriffen hat, was das heißt, wir führen Seelen zum Herrn. So, jetzt machen wir Pause.